Unsere Themen heute: die Zwischenwahlen in den USA. Wie geht es jetzt weiter? Außerdem, die Inflationszahlen in den USA kommen zurück, jedoch der Druck bleibt. Und die Konjunkturerwartungen sind auf historisch niedrigem Niveau. Was bedeutet das für 2023?
Ein freundliches Servus und herzlich willkommen zum DJE Podcast. Heute geht es zwar in vielen Podcasts um Geldanlage und Co., was aber oftmals fehlt, ist die sachliche Einordnung aus professioneller Sicht. Deswegen werfen wir jeden Monat gemeinsam mit einem erfahrenen und renommierten Kapitalmarktexperten für Sie Einblick auf und in die Märkte. Unser Experte, Dr. Ulrich Kafanek, Vorstand der DJE Kapital AG. Und hier ist Ihr Moderator Mario Künzel.
Herzlich willkommen zum DJE Podcast, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ziel ist es auch heute wieder, Ihnen einen kurzen Überblick über die aktuelle Kapitalmarktsituation zu geben. Mein Name ist Mario Künzel und mein Gast ist heute wie immer der Kapitalmarktexperte der DJE Kapital AG, Herr Dr. Ulrich Kafanek. Herr Dr. Kafanek, ich begrüße Sie.
Hallo, Herr Künzel, ich grüße Sie auch.
Ja, steigen wir direkt ein in das Thema USA. Am 8. November waren ja die Zwischenwahlen, die Midterm Election in den USA, und alle haben mit einem eindeutigen Sieg der Republikaner gerechnet. Ich selber war die zwei Wochen selbst persönlich in den USA, habe viele Gespräche geführt mit Einheimischen, mit der Landbevölkerung. Und auch hier kam eigentlich kein Zweifel auf, dass die Amerikaner die Mehrheit in beiden Häusern bekommen werden. Das hätte Joe Biden ja in seiner politischen Handlungsfähigkeit sehr wohl stark eingeschränkt. Dazu kam es aber nun nicht. Diese rote Welle, wenn Sie so wollen, die Donald Trump ausgerufen hat, kam nicht. Was bedeutet jetzt der Ausgang der Wahl für die amerikanische Politik und damit auch für die amerikanische Wirtschaft?
Naja, zunächst glaube ich, ist ganz interessant, dass ich es eigentlich aus meiner Sicht in den letzten Wochen und Tagen vor der Wahl schon ein bisschen relativiert hatte. Also so vor 3 Monaten hatten wir ja, wie Sie gerade richtig sagen, von diesem Erdrutschsieg der Republikaner gesprochen in beiden Kammern und so beiden mehr oder minder schon ultimativ aufs Abstellgleis boxiert. Aber so, wie gesagt, einige Zeit vorher hat man dann doch gemerkt, da gibt es einen Wackler und dort einen Wackler bei den Republikanern. So, ich kann es nur für mich persönlich sagen, ich bin jetzt da gar nicht so überrascht, dass es so kam, wie es kam. Also wir haben jetzt im Grunde diese splitted situation, also wir haben unterschiedliche Machtverhältnisse in beiden Kammern, also im Senat beziehungsweise im Repräsentantenhaus. Und schlussendlich, die Märkte fanden es ja wohl offensichtlich auch ganz gut, da gab es sicher noch den einen oder anderen Einfluss. Schlussendlich glaube ich, dass Biden jetzt natürlich nicht mehr alles durchregieren kann in dem Sinn, aber sehr große Möglichkeiten beispielsweise auch in der Außenpolitik noch hat. Da ist es ja der amerikanische Präsident sehr starke Befugnisse. Und vielleicht die wesentliche Geschichte ist, dass die Republikaner vorsichtiger sind bei den Staatsausgaben. Das heißt, so diese Ausgabewelle, die doch stattgefunden hat in mehreren Schüben, unter Biden dürfte sich jetzt in der Form nicht mehr fortsetzen. Und das ist eigentlich eine ganz gute Nachricht für die Inflation und auch damit verbunden für den Zins. Also ich glaube, dass es gar nicht schlecht ist. Man muss aufeinander zugehen und hofft natürlich jetzt auch, dass es keine Blockadepolitik gibt von Seiten des Repräsentantenhauses. Was jetzt noch ein spannendes Thema ist, jetzt noch am Rande, inwieweit Trump jetzt, der jetzt seine Kandidatur erklärt hat, irgendwie Rabatz macht über diese Mehrheit im Repräsentantenhaus. Also da ist eine gewisse Unsicherheit, aber alles in allem würde ich sagen, ist das Ergebnis eher leicht positiv als negativ für die ökonomische Situation in den USA.
Ja, Sie hatten es angesprochen, der Markt hat durchaus positiv reagiert. Sie hatten es auch angesprochen, dass man natürlich hier eine gewisse Erwartungshaltung auch an die Inflation ableiten konnte. Und damit auch an die Notenbankpolitik der USA. Und das ist auch ein gutes Stichwort, denn es gab noch neben dem 8. November noch ein zweites wichtiges Datum. Und das war der 10. November, als dann die Inflationszahlen aus den USA kamen. Und an diesem Tag ist etwas passiert, was natürlich nicht unerwartet ist. Die Inflation war nicht so hoch wie vermutet, wie vorhergesagt. Das heißt, die Inflationszahlen waren schwächer, sie kommen runter. Und die Börse hat das sofort Hoffnung gewittert, dass die amerikanische Notenbank möglicherweise ihren Kurs schneller ändern könnte als bisher angekündigt. So, jetzt sind die Inflationszahlen für den Oktober in den USA schwächer als erwartet. Allerdings dürfte der Druck auf die Notenbank weiterhin bleiben. Also die Wahrscheinlichkeit, dass Jerome Powell am 14. Dezember bei der nächsten Notenbanksitzung hier den Kurs massiv ändert, ist eher gering. Wie geht man damit um im Hause der DOD Kapital AG? Ist das ein Szenario, wo man sich vorstellen könnte, dass eine gewisse Erleichterung kommt, oder wird der Druck seitens der Notenbanker hochgehalten?
Also das Besondere an dem Tag war ja, dass das passiert ist, was man eigentlich schon 4 Wochen vorher erwartet hatte. Da kamen die Zahlen bloß schlechter und damit hat man eine sehr negative Marktreaktion gesehen. Und jetzt waren wir im Grunde vorsichtiger positioniert. Deswegen all die ganzen Short-Positionen, die ja im Markt sind, insbesondere auch am Rentenmarkt, die sind dann natürlich relativ schnell eingedeckt worden. Das Spannende danach ist eigentlich jetzt, dass die Notenbanker versuchen, diese eine Zahl, also die bessere Zahl als erwartet, nicht so hoch zu hängen, sondern jetzt einfach mal Zeit zu gewinnen. Das ist auch psychologisch gut nachvollziehbar. Man ist eben seit Wochen und Monaten auf dieser sehr, sehr restriktiven Tour unterwegs. Eigentlich alle Notenbanker in den USA, aber ähnliche Konstellation auch bei der EZB. Und jetzt diese eine Zahl versucht man durch die Position nicht sofort zu drehen. Das heißt, man warnt weiter und sagt, gut, es ist jetzt eine bessere Zahl. So eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Also das ist noch keine nachhaltige Verbesserung, was es ja auch ist. Ich denke, die Situation wird jetzt auch erstmal argumentativ und in der Kommunikation so weiter verfolgt werden in den nächsten Wochen. Die amerikanische Notenbank könnte aber dann ein Problem kriegen, wenn die nächste Zahl noch mal besser wird. Also einmal besser als erwartet und jetzt ja mal sich Richtung 7 bewegen. Dann denke ich, wird es der Tenor lauter. Positioniert euch mal. Insofern haben wir jetzt, glaube ich, so 4, 5, 6 Wochen Karenzzeit und dann wird es die nächste Zahl sozusagen richten. Wenn die höher sein sollte oder enttäuschend sein sollte, dann haben die natürlich jetzt recht mit ihrer vorsichtigen Haltung. Wenn sie noch mal besser sein sollte, ich glaube, dann kriegen wir gegen Ende des Jahres und Anfang nächsten Jahres sehr schnell eine Diskussion über den Zinshöhepunkt am kurzen Ende. Was tendenziell, das wissen Sie ja, auch meine Erwartung ist. Also ich glaube nicht, dass wir auf 5% für die kurzen Zinsen in den USA hochgehen. Ist eine Minderheitsmeinung, aber manchmal muss man halt auch eine Meinung haben. Und das ist die Meinung.
Also definitiv, da haben Sie recht, eine Meinung muss man haben. Aber deswegen sind wir hier auch in diesem Podcast, dass wir Meinungen kontrovers diskutieren. Durchaus sind es Stimmen am Markt, die durchaus jetzt ihrer Meinung sind, dass wir schneller wahrscheinlich eine Zinswende nächstes Jahr sehen als vorhergesagt. Aber Spekulation, kommen wir zurück zu den Fakten. Und da muss ich Sie in der letzten Frage, Dr. Gafarnik, durchaus nochmal in die Richtung Blick in die Zukunft mitnehmen, ins Jahr 2023. Wir hatten in unserem letzten Podcast im Oktober hatten wir über die Energiekrise gesprochen, hier in Europa, und auch über die Auswirkungen und dass diese Auswirkungen auf die vor allem mittelständischen Unternehmen noch nicht so richtig klar sind. Und wenn wir heute uns die Konjunkturerwartungen anschauen, vor allem auch in Europa, aber auch im Rest der Welt, ja, dann sind die auf einem historisch niedrigen Niveau. Auf was müssen wir uns jetzt einstellen in 2023? Droht ein stärkerer Konjunktureinbruch?
Also das ist immer noch ziemlich unklar. Aber auch da gibt es eigentlich eine gute Nachricht, weil eigentlich rechnen alle mit einer Rezession bzw. mit einer starken Wirtschaftsabschwächung im nächsten Jahr. Also wenn Sie sich auch die Umfragen unter den Fondsmanagern anschauen, dann ist es wirklich jetzt gemeinsames Gut, dass eigentlich eine Rezession kommt. Und deswegen ist es auch schon erstaunlich, wie stabil sich die Aktienmärkte gehalten haben in dieser Situation. Wir haben ja ganz starke Erholungen gesehen, um jetzt dieses Wort und diesen Ausdruck Bear Market Rally mal zu vermeiden. Also über 20% im DAX, das ist schon eine Ansage, ungefähr 15% im Standard & Poor's 500. Ganz, ganz starke Bewegungen nach oben. Schlussendlich gibt es ganz klar Signale für die Rezession. Also einmal die Höhe der Inflationsrate, die bekämpft wird durch die Zinserhöhungen und eben auch durch die verminderte Liquiditätspolitik, die in den USA da zum Ausdruck kommt, dass das Volumen der Notenbankbilanz runtergeht. Die inverse Zinsstrukturkurve, also wir haben wirklich viele, viele Zeichen in Richtung Rezession. Allein es muss wirklich nicht so kommen, weil der Arbeitsmarkt ist immer noch relativ stabil. Wir sehen zwar jetzt schon stärkere Entlassungen, auch bei größeren Konzernen, Amazon jetzt beispielsweise, dann Twitter oder Salesforce. Da geht es schon in die Richtung, dass wir hier sozusagen ein bisschen was für den Shareholder Value tun wollen und damit sozusagen die Gewinne zu verbessern. Aber insgesamt glaube ich persönlich, wir kriegen eine milde Rezession. Ich glaube, wir kriegen keine harte Rezession und die wird wahrscheinlich auch gar nicht so lang dauern. Vielleicht nur eine klassische 2 bis 3 Quartale. Und dann ist es ja so, wenn dann die Konjunktur sich abschwächt und ich recht haben sollte mit den Zinsen bzw. der Inflation, dann denke ich, kriegen wir Fantasie über Zinssenkungen in den Markt. Und das ist der Unterschied zu den vorhergehenden Zyklen, dass ja da eigentlich die Märkte, auch der Aktienmarkt, erst nach mehreren Zinssenkungen, im Grunde erst nach der letzten Zinssenkung gedreht hat, glaube ich, dass es diesmal anders ist. Weil die Fed hat spät begonnen, sie hat stark, also sehr schnell erhöht und die Inflation, denke ich, wird runterkommen und wird jetzt auch am Ende des Zinserhöhungszykluses niedriger sein als am Anfang. Und auch das ist ein großer Unterschied. Bei den letzten beiden Zyklen in dem Jahrtausend war die Inflation am Ende sozusagen des Zinserhöhungszyklus höher als am Anfang. Also insofern glaube ich, mit einer Stabilisierung der Zinserwartungen und mit einer gewissen Zinsfantasie nach unten haben wir auch ganz gute Chancen am Aktienmarkt im nächsten Jahr. Also ich glaube jetzt von rund 4.000 gerechnet im Standard & Poor's 500, dass wir in einem Jahr höher stehen und ich glaube auch, dass wir am langen Ende in den Renditen niedriger stehen als diese knapp 4%, die wir momentan für die 10-Jährigen haben.
Also ich versuche ja immer nach unserem Podcast eine gewisse Zusammenfassung zu machen und diesmal fällt mir das relativ leicht und helfen Sie mir, wenn ich falsch liegen sollte, aber es bleibt sicherlich viel Ungewissheit im Markt und wir sind noch nicht durch, aber es gibt doch ein großes Maß an Zuversicht und an Potenzial zur Deeskalation, sowohl geopolitisch als auch seitens der Notenbank. Kann man das so zusammenfassen?
Auf jeden Fall. Geopolitisch ist es ja so, da gibt es ja eigentlich überhaupt niemand, der was positiv in den Karten hat, sondern da redet man wirklich nur von der Verschlimmerung. Aber vielleicht gibt es da auch ein Aufeinanderbewegen. Insgesamt, wenn man sich auch diesen ganzen Wasserstandsmeldungen aus der traurigen Kriegsregion anschaut, dann fragt man sich definitiv, wie Putin diese Auseinandersetzung überhaupt gewinnen kann, weil es gibt eine riesen Unterstützung für die Ukraine auf der westlichen Seite, nicht nur eine moralische, sondern auch mit Waffen. Da muss, denke ich, hat Putin eher ein Problem, wie er hier einigermaßen noch rauskommt aus dieser Situation. Aber wenn er jetzt nicht Richtung atomar eskaliert, was jetzt natürlich wirklich das Übelste für alle Beteiligten überhaupt wäre, dann denke ich, muss er da gucken, wie er irgendwie aus der Petrouille kommt. Und vielleicht gibt es in einem Jahr auch keinen Krieg mehr in der Ukraine.
Dann hoffen wir mal, Ihr Wort in Gottes Ohr, Dr. Gafarnik, dass der gesichtswahrende Exit von Wladimir Putin nicht dazu führt, dass wir hier noch ein Desaster sehen für die Menschheit. Ich sage vielen Dank, Herr Dr. Gafarnik, wie immer für Ihre Ausführungen. Meine Damen, meine Herren, wir sind jetzt am Ende unseres heutigen Podcasts angekommen. Ich darf mich auch bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sehr, sehr, sehr bedanken für Ihre Zeit und Ihr Interesse. Schalten Sie bitte wieder ein, wenn wir unseren nächsten Podcast halten im Dezember. Bis dahin haben Sie eine gute Zeit. Bleiben Sie vor allem gesund. Auf ein baldiges Wiederhören, Ihre DJE Kapital AG.
Dies ist eine Marketinganzeige der DJE Kapital AG. Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Die in diesem Podcast enthaltenen Aussagen geben die aktuelle Einschätzung der DJE Kapital AG wieder. Diese können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Alle getroffenen Angaben sind mit Sorgfalt entsprechend dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung gemacht worden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr und keine Haftung übernommen werden. Der Podcast und der Inhalt sind urheberrechtlich geschützt.